HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Today, also tagsüber von 10 bis 12, hören wir den HR3 Sonntagstalk, auch diesen Sonntag. Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer. Ja, Jonas hatte mit 16 schon einen Drogenentzug hinter sich und eine ausgesetzte einjährige Jugendhaftstrafe auf dem Konto. Die Strafe eben für massiven Besitz und Handel mit Cannabis, diverse Wohnungseinbrüche kamen dazu, Diebstahl, Unterschlagung, Beleidigung, Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Ganz schöne Latte, ne? Und obendrauf dann on top natürlich noch die Schule hat er geschmissen ohne Abschluss. Und wir reden heute über Hoffnung und über eine letzte Chance. Eine Schiffsreise, das Projekt seiner Mutter Franziska Kraft. Und ein Versuch, Jonas eben aus diesem Milieu, aus den Drogen, davon loszukriegen. Ich freue mich. Guten Morgen, Frau Kraft.
Guten Morgen.
Oder soll ich lieber sagen, aye, aye, Captain?
Was auch immer. Ich bin da.
Für alle Nichtsegler und Landratten, was ist das Schöne am Segeln?
Also grundsätzlich habe ich damit auch eigentlich erst vor kurzem angefangen und ich finde einfach wunderbar, auf dem Meer zu sein und so ganz irgendwie mit sich selbst sein zu müssen auch und sein zu können. Der ganze Alltag, das ganze Drumherum, diese ganzen schwierigen Situationen auf Schule oder Großstadt und so weiter, das gibt's auf dem Meer nicht. Auf dem Meer gibt's nur uns selber und das Boot natürlich und das Wetter und Natur.
Nun könnte ich ja sagen, Sie wohnen am Fuße des Vorarlberges und sind für das heutige Gespräch ja nicht ganz vom Berg runter, aber auf jeden Fall in die Stadt gekommen. Das gibt es ja in so einem Bergdorf auch alles. Die Ruhe, die Abgeschiedenheit, kein Großstadtleben.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist einfach nur, weil es ganz anders ist. Wir sind hier in einem kleinen Bergdorf natürlich die Berge gewöhnt. Wir lieben die Natur, wir sind ganz viel draußen. Und genau das war jetzt einfach der Gegensatz, dass wir das mal auf dem Meer auch probieren. Also ich finde, Meer und Berge ergänzt sich super. Das ist nicht entweder oder. Und was wir hier gerne machen und was uns hier gut tut, das tun wir eben auf dem Meer auch gerne. Und es tut uns dort auch gut.
Nun kann ich mir vorstellen, auf einem Boot herrschen ja andere Regeln als zu Hause, wenn eine Familie die Zeit, in diesem Fall ja 2 Monate auf dem Boot, miteinander verbringen. Welche Regeln sind wichtig?
Also ich glaube, das ist natürlich für alle Beteiligten gut und schlecht. Klar, wir sind da sozusagen alle in einem Boot. Das heißt, wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Weglaufen geht nicht und irgendwie, ich habe jetzt keine Lust, geht eigentlich auch schlecht. Wir müssen irgendwie als Team die Aufgaben meistern, die so kommen. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie im Alltag. Bloß, dass man auf dem Boot natürlich ganz andere Herausforderungen eigentlich meistern muss, gemeinsam. Das Wettersachen, natürlich wollen wir irgendwo hin, dann müssen wir ankern, dann kommt Wind, dann müssen wir Segel hoch tun, müssen wir Segel wieder runter tun und Essen kochen, abwaschen und das ganze normale Zeug auch. Ich denke mir, der große Unterschied ist, dass wir am Boot so mehr noch zusammengeschweißt sind als zu Hause, weil da ist dann doch wieder Schule und verschiedenste Arbeit und verschiedenste Ablenkungen, sage ich mal.
Hat jeder noch mal seinen eigenen Alltag, ne? Man kann die Haustür aufmachen und man kann raus.
Ja, das. Und man hat auch irgendwie, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Leben. Man kommt ja kaum noch dazu, zusammen zu sitzen und irgendwie miteinander wirklich zu reden oder sich miteinander auseinanderzusetzen. Auch was ist dir wichtig? Was stört dich? Was hast du vor? Oder wer bist du? Das geht zu Hause nur begrenzt, weil man muss immer kämpfen gegen Handys weg. Alle sitzen gleichzeitig beim Tisch. Habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Habt ihr die Zähne geputzt? Wer muss morgen wann wohin gebracht werden?
Kommt mir alles bekannt vor.
Ne? Das ist so der Alltag zu Hause. Und der Alltag auf dem Schiff ist eigentlich, jeder kann eigentlich aufstehen, wann er will und auch letztlich schon ein bisschen machen, was er will. Aber wenn es drauf ankommt, dann müssen wir zusammenhalten. Und dann ist nicht, ich mag jetzt nicht oder ich kann jetzt nicht oder ich habe gerade, Handy geht sowieso nicht. Das ist eigentlich sehr gut dort. Am Meer gibt es also kaum Netz beziehungsweise auch Batteries begrenzt. Also das sind alles Dinge, die also gegen das Handy, die eigentlich für uns als gemeinsames Erlebnis dann sind oder sprechen. Und auf dem Boot sind wir einfach, müssen wir dann als Team zusammenhalten.
Und diese Bootstour, die war im Sommer 2017. Das Boot ist die Caimana. Ja, das ist der Name dieses Bootes. Und ich frage mich eben, wie das alles geht. Sie sagen das ja leinenlos. Eine Familie muss eben auch als Crew funktionieren. Wie geht das mit einem Jungen, mit einem Teenager, der ja lange Jahre keine Regeln beachtet hat? Darüber reden wir heute, liebe Franziska Kraft. Und Sie haben ein Buch dazu geschrieben, es heißt Wendemanöver, ein Sohn im Drogensumpf, eine Mutter setzt Segel. Und ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind beim HR3 Sonntagstalk. Aye, aye, Captain, bis gleich.
Dank.
Ja. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Franziska Kraft ist nicht nur unser Sonntagsgast heute, sondern eben auch eine leidenschaftliche Seglerin, obwohl sie in einem Bergdorf am Arlberg in Österreich lebt und daher auch stammt. Das Meer, dachte sie, kann ihren Sohn Jonas vielleicht wieder auf die richtige Bahn bringen. Weg von seinen Drogen, weg von der Kriminalität. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, Wendemanöver heißt es. Wie war denn die Reaktion ihres Sohnes, als sie ihm vorgeschlagen haben, komm, wir hauen ab, 2 Monate aufs Meer?
Ja, also ich konnte ihm nicht so direkt vorschlagen, komm, wir hauen ab, weil das kommt dann gar nicht gut. Er war ja zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Plan gefasst habe, wirklich in stationärer Behandlung und natürlich auch mit einer drohenden Vorstrafe. Das war ja nicht so einfach, dass ich da sagen konnte, komm, ich pack dich ein und wir gehen nach Hause oder wir gehen aufs Meer.
Welche Hürden mussten Sie denn überwinden? Was waren die schwierigsten?
Ja, da waren also natürlich viele. Das erste Mal, das Jugendamt war nicht so ganz begeistert. Es gibt zwar solche Projekte für Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt sind, auf dem Meer, auf einem Schiff. Aber das sind natürlich professionelle Psychologen und Sozialarbeiter und so. Ich bin halt Mama. Und das hat denen als erstmal nicht geschmeckt. Dann waren medizinisch große Bedenken, weil ich natürlich nicht Arzt bin und weil er hat ja gerade einen Drogenentzug da gemacht. Da haben die gemeint, ja, das geht gar nicht. Und wenn er dann da irgendwie auszuckt und so weiter, das kann ich gar nicht bewältigen. Dann war natürlich letztlich auch die drohende Haftstrafe. Also die Idee einer ausgesetzten Haftstrafe ist nicht Urlaub zu machen. Da musste ich denen erstmal erklären, wie ich das meine und wie das sein soll und dass das dann wirklich kein Urlaub oder kein Abhauen ist, sondern ich musste das so ein bisschen als Therapie verkaufen. Letztlich war natürlich die größte Hürde, muss ich sagen, meine eigene Überzeugung. Schaffe ich das? Kann ich das? Also ich war sehr davon überzeugt, dass mir gar keine andere Wahl bleibt. Ich muss das versuchen. Aber ob das wirklich dann gut rauskommt, das wusste ich natürlich auch nicht. Und ich habe mir schon...
Wann kamen denn die Zweifel? Waren die leise?
Ja, Zweifel. Ich meine, Zweifel waren jetzt nicht wirklich bei mir. Ich war ja da überzeugt, dass ich das machen möchte und dass das jeden Versuch wert ist, meinen Sohn zu retten. Aber natürlich habe ich mich versucht, darauf vorzubereiten und habe da verschiedenste Leute interviewt, wie das so sein kann. Und da hieß es also ganz wilde Sachen, wie du darfst höchstens 20 Minuten am Stück schlafen oder bloß nicht in irgendeine Stadt, in keinen Hafen, immer nur am Anker, aus dem Beiboot immer die Luft rauslassen, keine Messer rumliegen oder überhaupt alle Funkdinger weg, damit man nicht rausfinden kann, wo wir sind. Und das ist unterm Strich überhaupt nicht praktikabel. Ich bin ja Mama und okay, auch Skipper, aber letztlich, wir müssen dieses Boot gemeinsam führen. Ich kann nicht alle Geräte abschalten, ich kann nicht das Beiboot die ganze Zeit außer Kraft setzen und wir müssen auch mal in den Hafen und ich muss auch mal schlafen. Also das habe ich mir gedacht, gut, das kann ich so alles nicht machen. Ich muss letztlich darauf vertrauen, dass er nicht abhaut, dass er sich dann in eine Rolle wieder findet, dass er gemeinsam mit uns das eigentlich meistert und ihm dann auch dieses Vertrauen entgegenzubringen, dass wir das, aber dass ich nicht überwache, sondern dass wir es gemeinsam machen.
Darf ich nochmal nachfragen, Frau Kraft, denn die Jahre davor hat Jonas ja bei seinem Vater hier in Frankfurt in Hessen gelebt, 3 Jahre. Mhm. Was hat Ihnen denn das Vertrauen gegeben, dass Sie das schaffen werden? Weil Sie haben ja gerade gesagt, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Ärztin, ich bin Mama. Das ist ja schon eine ziemlich große Qualifikation. Trotzdem ist er in diesen 3 Jahren
ist aber so.
Viel mit dem Sohn passiert. Was hat Ihnen das Vertrauen gegeben, diese Reise dennoch zu wagen?
In diesen 3 Jahren war eigentlich die allerschlimmste Zeit, weil ich habe fast nichts gehört, ich habe nichts mitgekriegt, ich wusste nur so am Rande. Ich hatte auch keine wirkliche Ahnung, wie dramatisch die Sache war bis ganz zum Schluss. Also als er dann wirklich in Haft war, habe ich mal Informationen bekommen. Aber vorher, dass er die Schule abgebrochen hat, dass er mit Drogen zu tun hatte, das wusste ich nur so ganz vom Hören sagen. Und da habe ich eigentlich gar nichts mitgekriegt und das war für mich ganz schlimm. Das Vertrauen war einerseits, weil er mein Kind ist und weil ich glaube, dass diese Verbindung gar nie abreißen kann. Da kann man sich Jahre nicht sehen, da kann man vielleicht sogar meinen, der andere ist jemand anders geworden, aber letztlich diese, sage ich, Sohn-Mama-Beziehung, das ist immer irgendwo eine Verbindung und die, glaube ich, reißt auch nie.
Also, und an dieses Band haben Sie geglaubt?
An dieses Band habe ich geglaubt, genau. Und noch dazu muss ich sagen, ich hatte ja auch nicht viel andere Wahl. Also die Alternative wäre gewesen, ihn in irgendeiner Einrichtung zu sehen, wo er ganz bestimmt nicht besser wird, in irgendeinem Jugendgefängnis oder sonst wo. Ich dachte, ich muss das jetzt versuchen, auch wenn es vielleicht nur eine kleine Chance gibt, dass es gut rauskommt, aber...
Sie sind eine Optimistin, Sie sind Seglerin, Sie sind Mama und Sie sind unser Gast heute an diesem Sonntag, liebe Franziska Kraft. Wir reden gleich weiter und wir müssen eben nochmal gleich die Frage beantworten, wie hat Jonas reagiert, als Sie all diese Hindernisse überwunden haben und die Info bei ihm ankam, wir gehen aufs Boot, okay?
Gerne.
Leinen los.
Bis gleich.
Mit dem Segelboot von Fehmarn bis nach Amsterdam, das klingt eigentlich nach einem traumhaften Urlaub. Für Jonas war es die letzte Chance. 16 Jahre alt, drogenabhängig und mitten in einem Strafverfahren wegen diverser Gesetzesverstöße. Seine Mutter ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Sie ist Autorin des Buches Wendemanöver. Frau Kraft, Sie haben eben alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass Jonas nach seiner stationären Therapie diesen zweimonatigen Segeltörn mit Ihnen machen darf. Wie hat er denn eigentlich reagiert, als er davon erfahren hat?
Erstmal bin ich nicht damit gleich rausgekommen, weil ich ja bis ganz, ganz zum Schluss nicht wusste, ob ich ihn mitnehmen darf. Und dann wollte ich ihm keine falschen Hoffnungen machen und dass er dann doch nicht mit kann, das wollte ich auch nicht. Also es war wirklich ganz knapp vorher, so 2 Tage vorher, habe ich gesagt, du, wir gehen aufs Meer, du kannst mitkommen. Und dann hat er sich eigentlich schon gefreut, wobei er nicht so richtig wusste, was das jetzt bedeutet. Und meinte dann so nach längerem Überlegen, ja, ich brauche eine Jacke. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kriegen wir hin. Und jedenfalls 2 Tage später ging es los und er war am Anfang sehr noch unter Medikamenteneinfluss, natürlich direkt aus dem Entzug raus. Er war sehr müde, er hat nichts gegessen, er war ganz weiß im Gesicht und hat eigentlich, wenn man es genau nimmt, den ganzen Tag geschlafen. Er war wie ein Passagier, ab und zu rausgeguckt, ah, wo sind wir, nichts Spannendes, okay, schlafe ich weiter.
Wie lange hat das angehalten, dieser Zustand?
Ja, so eine Woche mindestens, eher so 10 Tage, 2 Wochen. Und dann ganz langsam, wir haben dann diese Medikamente immer mehr etwas abgesetzt und je weniger er sozusagen gedämpft wurde dadurch, desto wacher wurde er, desto mehr Appetit, desto mehr auch Interesse, wo sind wir, wo fahren wir hin, kann man da dran ziehen, kann man da drauf drücken, was kann man da machen, darf ich auch mal lenken, können wir den Motor anmachen und so weiter. Und da hat er sich dann schon ein bisschen interessiert, natürlich nicht alles ist so gleich, kann man machen. Ich habe ihm dann ziemlich viel auch erklärt und habe ihm Knoten gezeigt zum Beispiel und habe ihm gesagt, hier pass auf, wenn wir jetzt da und da anlegen, dann passiert das und das und da müssen wir jetzt mal gerade ganz schnell sein. Und das hat er dann echt auch kapiert und die 5 Minuten, die man dann da auch auf Zack sein muss, war er dann auch voll da. Und so wurde er dann eigentlich zum Knoten- und Fenderchef. Und hat da seine eigenen
Fender
Aufgaben
für
bekommen.
Alle Nichtsegler sind diese dicken Plastikbollerkissen, damit es nicht an der Kaimauer dann anschrabbert.
Genau,
ne?
Damit das nicht so dran haut und kaputt geht. Das muss man also rechtzeitig dazwischen halten, beziehungsweise auch festknoten, dass es nicht ins Wasser fällt. Und das war dann so seine Aufgabe. Und auch hat er immer mehr Appetit bekommen, hat immer, also schon lange geschlafen, wie Teenager halt so sind. Also bis 11 schlafen wir ganz normal. Aber das haben seine Brüder auch. Und schon immer mehr wache Momente, immer mehr Interesse auch. Und gegen, würde ich sagen, Mitte oder sogar Ende der Reise auch ganz viele gute Gespräche.
Ich will nur noch mal einmal festhalten, wenn man sich die neuesten Statistiken noch mal anschaut, aus den Suchtberichten für Deutschland aus dem Jahr 2018. 8,3% aller 12- bis 17-Jährigen in Deutschland haben mindestens schon einmal Cannabis konsumiert. 1,4 machen das regelmäßig. Der Konsum von Alkohol geht zum Beispiel zurück und auch von Zigaretten. Wenn man schaut, bei den 18- bis 25-Jährigen sind es schon 33,8, die schon einmal Cannabis konsumiert haben und 4% konsumieren das regelmäßig. Bei Jonas war es ja so, dass der Cannabis richtig schon abhängig war. Also umgangssprachlich würde man sagen, er hat richtig viel gekifft und hatte mit 16 schon einen stationären Drogenentzug hinter sich. Mit 15 war er ein notorischer Schulschwänzer und ist hier in dieser Frankfurter Großstadtszene abgerutscht. Einfach sehr früh in diesem Teenager-Alter. Ja. Wann war denn der Punkt, dass Sie gedacht haben, okay, jetzt ist hier was anders als sonst. Ich habe über einen langen Zeitraum nichts von ihm gehört, aber hier ist jetzt wirklich Alarm angesagt.
Also Alarm war natürlich sozusagen schon gleich, weil ich kenne ihn ja und er hat auch ADHS. Also er ist eigentlich, hat wache Momente, er ist sehr intelligent, aber er kommt mit dem Alltag jetzt auch nicht so immer nur gut zurecht. Und die große Krise war natürlich, als er ausgezogen ist. Er hat sich ja damals gedacht mit 13, ja, hier ist mir langweilig, hier Schule läuft nicht so toll.
Hier ist jetzt
los.
Am Arlberg in ihrem kleinen Dorf.
Bergdorf mit, ja genau.
Wo wir Städter vielleicht zum Skifahren hinfahren.
Ja, das ist ein super schönes Urlaubsgebiet, aber wenn man richtig dort lebt, muss man halt auch in die Schule gehen, man muss früh aufstehen und lauter so Dinge, die man vielleicht am Urlaub jetzt beim Skifahren nicht so dran denkt, aber das müssen wir schon auch. Und er hat ja dann irgendwann auch mit seinem Vater da sich kurz geschlossen und gesagt, ich habe bessere Möglichkeiten, ich gehe in die große Stadt, ich lebe jetzt mal und ich ziehe aus. Da war ich zuerst natürlich dagegen, dann habe ich mir gedacht, ja, letztlich muss er seine Erfahrungen auch machen, dann ist er natürlich bei seinem Vater, also Ich habe da schon befürchtet, dass das schwierig werden würde für ihn, aber dass er so dramatisch abstürzt, davon bin ich nicht ausgegangen. Als ich dann nichts gehört habe und auch nicht so normalerweise, ja, man muss sich ja nicht dauernd melden, aber mal einmal im Monat oder so und auch auf Nachfrage nichts gehört habe, habe ich gedacht, ja, okay, das scheint nicht gut zu laufen. Aber zwischen er schaut viel Fernsehen oder er hat nicht so viele Freunde und er schwänzt die Schule manchmal oder er geht überhaupt nie zur Schule oder er nimmt Drogen oder er handelt mit Drogen oder er muss in den Knast, sind ja schon mal noch Riesenunterschiede und das habe ich so in dem Ausmaß wirklich überhaupt nicht mitgekriegt. Mhm. Und ich glaube, also muss ich gerade noch dazu sagen, es laufen so viele Sachen, die wir als Eltern überhaupt nicht mitkriegen. Also nur weil wir es nicht mitkriegen, heißt aber nicht, dass es nicht ist. Mhm. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hatte doch gar keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, wie Cannabis aussieht.
Dann müssen wir gleich nochmal klären, liebe Franziska Kraft, wann man vielleicht als Eltern sagt, na gut, diese Achterbahnfahrten, leichtes Ausprobieren gehört zu einer Pubertät dazu und wann wird es eben gefährlich? Und gab es einen auslösenden Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich auch mal von meinem Berg runter und vielleicht wieder eingreifen? Denn dieses unsichtbare Band, das haben Sie uns ja eben so beschrieben, zwischen Mutter und Sohn, ist ja immer da und auch der Wille dann eben zu helfen als Mutter. Das machen wir gleich im Gespräch an diesem Sonntag im hr3 Sonntag. Talk. Ich bin Bärbel Schäfer. Bis gleich. Franziska Kraft ist heute unser Gast des Tages und ihr Sohn Jonas, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist jemand, der hier in Frankfurt in die Drogenszene als Teenager abgerutscht ist. Sie wohnen in einem kleinen Dorf im Vorarlberg in Österreich und das Band zwischen Österreich und dem Leben dort und einer Großstadt in Frankfurt war abgerissen. Das heißt, sie wussten zwischendurch gar nicht richtig, wie geht's ihrem Sohn. Wann haben sie gemerkt, ich muss jetzt eingreifen? Gab es einen Auslöser?
Ja, ich wollte eigentlich die ganze Zeit einfach nur hören oder mitkriegen, was läuft. Das wäre ja schon gut gewesen. Ich bin nicht so eine Gluckenmama, wo ich immer sehen muss, was er macht und immer hinten nach sein, was läuft und wo ich auch alles besser weiß. Mir hätte eigentlich genügt, wenn ich ab und zu mitkriege, ja, er macht es vielleicht anders, als ich es machen würde, aber es läuft irgendwie. Ich habe schon mitgekriegt, dass das nicht so läuft, aber es war nicht so einfach. Ich habe noch zwei andere Söhne, kleinere, und ich konnte auch nicht so gut weg und einfach den an den Ohren langziehen oder den wieder nach Hause holen. Das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Und der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt kann ich auch wieder was machen und jetzt werde ich auch wieder was machen, war eigentlich erst, als ich die offizielle Information bekommen habe von den Behörden, dass er in Untersuchungshaft sitzt und dass er da jetzt auch nicht weg kann, auch nicht besucht werden kann. Jetzt weiß ich auf jeden Fall mal, wo er ist. Man kann ihm Briefe schreiben und man kann also einmal pro Woche auch dann später mit ihm telefonieren. Da konnte ich eigentlich das erste Mal wieder eine bisschen intensivere Beziehung zu ihm aufbauen und Pläne schmieden. Okay, wo stehen wir? Was ist? Wo kann das jetzt hingehen und was kann ich tun? Mhm. Und das war eigentlich schon wieder die Wendekurve nach oben. Mhm. Und ich mal endlich wusste, wo er ist.
Mhm. Ihr Nachname ist ja Kraft und Sie haben praktisch einen echten Kraftakt geleistet, ja? Und haben eben Ihrem drogensüchtigen Sohn Vertrauen geschenkt und gesagt, wir versuchen auf einem zweimonatigen Segelturn, Sie haben dann die Haftstrafe ausgesetzt, wieder ein Band miteinander zu schmieden, als Familie, als Gruppe auf diesem Boot zusammenzuwachsen. Das ist ja ein Aufbruch ins Unbekannte. Man will weg. Was war Ihr Ziel? Was war vielleicht ein Ergebnis dieser Reise?
Ja, ich habe erstmal ganz naiv gedacht, das gibt's ja nicht, das ist doch ein Kind. Ich packe den jetzt wie mit einem Kran, hole ihn da raus und dann setze ich ihn irgendwo anders hin, wo das alles nicht gibt, wo es keine Drogen gibt, wo es keine Dealer gibt, wo es einfach dieses ganze Umfeld nicht gibt und wo er wieder normal Kind sein kann, wie ich ihn halt kannte. Mhm. Und dass das so einfach nicht war, habe ich natürlich dann schon gemerkt. Aber letztlich, ich denke im Nachhinein, unsere Therapie in Anführungszeichen war schon, dass wir als Familie wieder zusammengewachsen sind und dass er eine Aufgabe in der Familie hat oder sagen wir besser einen Platz in der Familie, dass er einfach dazugehört. Und dieses Gefühl, ich glaube, er war einfach auch verloren in der Großstadt, alleine mehr oder weniger, weg von seinen Brüdern, weg von mir, weg von seinem Zuhause.
Dass er sich verloren hat in der Stadt.
Und Sie haben ja einfach, ja.
Sie haben ja ein Kind aus dem Haus gehen sehen, wenn Sie sagen, er war 13. Wie sah er denn aus, als Sie ihn dann mit 16 gesehen haben in dieser Haft? Hätten Sie ihn auf der Straße wiedererkannt, Ihren eigenen Sohn?
Ja, ich denke, ich hätte ihn schon wiedererkannt, aber er sah natürlich fürchterlich aus. Also total verwahrlost und weiß im Gesicht. Er war früher sehr sportlich und auch ist sehr, sehr musikalisch. Da war überhaupt nichts mehr, kein Leuchten mehr in den Augen, nur noch irgendwie stumpfer gerade Ausblick oder zum Bodenblick und abgemagert. Er sah schrecklich aus, aber das ist glaube ich, schon normal, auch wenn es einem schlecht geht, dann sieht man schlecht aus. Und wenn es einem gut geht, dann sieht man besser aus. Das ist, denke ich, soweit hängt das auch schon zusammen. Und ich denke, um auf die Frage vorher zurückzukommen, der Knackpunkt, warum das auch funktioniert hat, ist, glaube ich, wirklich, dass er von dem Status verloren, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wer ich bin, ich weiß nicht, was das alles soll. Mhm. Ich kiffe mich jetzt mal einfach nieder, weil das habe ich vorher auch schon gemacht oder keine Ahnung warum. Das ist so das Einfachste. Wieder zurück in eine, nein, ich habe eine Aufgabe, ich gehöre wohl dazu, ich bin ein Teil von etwas, von dieser Familie, ich bin ein Teil von dieser Crew, ich werde gebraucht, ich werde gefragt. Das, glaube ich, hat ihn letztlich wieder sage ich jetzt mal, eine Position gegeben, für die, wo er wieder eine Perspektive gesehen hat, okay, es gibt auch ein Leben, wo ich wer bin.
Okay, und das müssen wir gleich mal klären, ob da eben 2 Monate reichen. Und diese 2 Monate waren ja mit vielen Abenteuer gepaart. Ja, es war Wasser im Boot, in der Bilge genauer gesagt. Wo die Bilge ist, müssen wir gleich klären. Dann gab es orangefarbige große Kugeln, die er plötzlich unterm Kiel gesehen hat. Was war das eigentlich? Das müssen wir gleich klären. Liebe Franziska Kraft, Sie sind Autorin des Buches Wendemanöver. Und wir reden gleich weiter an diesem Sonntag. So, Ohren auf jetzt, nicht mehr die Augen zu. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen und mein Gast ist heute Franziska Kraft, eine Mutter, eine Frau, eine alleinerziehende Mutter, die ein mutiges Experiment gewagt hat. Sie ist mit ihrem 16-jährigen Sohn zu einem Segeltörn aufgebrochen. Erstmal nichts Besonderes, denken Sie jetzt vielleicht, aber der Sohn hat die Schule abgebrochen, war in der Entzugsklinik, hat Drogenprobleme, hat geklaut, Wohnungseinbrüche hinter sich und mit ihm ist sie auf diesem Segeltörn unterwegs und das, obwohl die ganze Familie, die beiden jüngeren Söhne sind noch dabei, der Lebensgefährte, der Opa zwischendurch segelmäßig vorher absolut nicht zu den Vollprofis zählten. Da kann, glaube ich, einiges passieren, oder?
Wir sind eigentlich alle miteinander Anfänger. Also ich mache das zwar auch sehr gerne, ich bin grundsätzlich eigentlich ein vorsichtiger Mensch, aber da gab es ohne Ende Abenteuer. Und wir haben eigentlich, glaube ich, auch alle Anfängerfehler gemacht, die man so machen muss im normalerweise Verlauf von mehreren Jahren.
Was ist der Schlimmste? Dann alle hin.
Adrenalin und dann denke ich mir auch, okay, jetzt Ruhe bewahren. Was machen wir jetzt? Zum Beispiel einmal, es hat super geregnet, gerade Gewitter, Wolkenbruchartiges geschüttet und plötzlich kam immer mehr Wasser ins Boot und ich dachte, es tropft und dann gucke ich mal nach und oh nein, das rinnt. Wo kommt das Wasser her? Das gibt's ja nicht. Die Idee ist schon, dass Luft im Boot bleibt und Wasser außen. Und wenn da immer, ja, es war schon dramatisch und dann habe ich, okay, Ruhe bewahren, wir müssen einfach gucken, wo kommt das Wasser her und das Loch dann stopfen. Ganz einfach. Dieses Boot hat so Löcher, wo das Regenwasser vom Deck nach draußen rennen kann. Und da war ein Schlauch abgegangen. Wir hatten eigentlich einen gigantischen Trichter gebaut damit. Das ganze Regenwasser vom Deck lief ins Boot hinein anstatt hinaus, nur weil so ein kleiner Schlauch nicht an der richtigen Stelle war.
Nicht gut.
Nicht gut, allerdings leicht zu beheben und in genau das, interessanterweise, Jonas hat das entdeckt und hat gesagt, ja, wenn wir das wieder dran stecken, dann müsste doch eigentlich passen. Und das haben wir dann auch gemacht und kein Problem. Kein Problem gelöst.
Ein Moment eben auch, in dem Sie auf Ihren Sohn Jonas dann natürlich auch stolz sein können.
Ja, absolut. Ich bin schon alleine stolz, dass er dabei war, dass er sich dem gestellt hat, dass er den Versuch unternommen hat, wirklich auch sich da einzufinden wieder. Und natürlich, nach all diesen Abenteuern schweißt uns das mehr zusammen. Und ich glaube, Extremsituationen grundsätzlich, wo jeder an seine Grenzen kommt oder wo Leute an ihre Grenzen kommen, führen letztlich auch dazu, dass man sich etwas besser kennt, dass man etwas besser und auch etwas genauer weiß, okay, wer bin ich, was kann ich? Und so weiter.
Also auch noch mal eine Chance, sich neu zu entdecken dann eben. Genau. Weil Sie sind ja mit Jonas auf das Boot gegangen und hatten ihn ja eigentlich verloren ein bisschen. Sie wussten gar nicht mehr, wie tickt eigentlich mein eigener Junge nach all den Jahren hier in Frankfurt in der Szene, wo er selber gedealt hat, wo er nicht zur Schule gegangen ist. Und plötzlich erleben Sie auf dem Boot einen jungen Mann, der Verantwortung übernimmt, der, als die ganzen Medikamente und alles raus war aus dem Körper, auch wieder wacher wird, der helfen kann, der mit anpackt. Und was hatte es dann mit diesen orangefarbigen großen Kugeln unterm Kiel auf sich, die Jonas ja entdeckt hat? Waren das noch Reste von Drogen oder war da wirklich was?
Ja, eben. Jonas kam ganz aufgeregt, das sind so ganz große Bälle unter Wasser, im Wasser, also im Meer, und kam von vorne angerannt und ich sag so, guck so über Bord und denk mir, um Gottes Willen, ich sehe nichts, ich weiß nicht. Und dann nach einer Weile kommt da wieder einer und dann habe ich gedacht, ja, ich kann den nicht sehen. Ich weiß nicht, wo denn? Zeig mir doch mal einen. Und dann dachte ich so, er hat nichts gesagt, aber ich habe mir gedacht, Mensch, vielleicht halluziniert er irgendwie. Vielleicht sieht er was, was gar nicht da ist. Bis ich dann selbst eins gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der hat aber recht. Die sind orange, die sind so groß wie Basketbälle. Es waren dann einfach Quallen. So ganz komische, runde Quallen. Und wenn die Sonne so schräg reingeleuchtet hat, haben die richtig geleuchtet wie Bälle.
Die gemeine Basketballqualle.
Genau, ja, sie haben sich dann, wenn man sie näher beobachtet hat, schon auch ein bisschen so quallenmäßig bewegt. Und dann dachte ich, okay, Lebewesen lebt hier, wohnt hier, ist okay, das darf hier sein.
Puh, und Jonas hatte recht, muss man festhalten. Jonas, ja, er hat etwas gesehen und wusste natürlich auch nicht, was das war. Und als sie auf Kollisionskurs mit dem Tanker waren.
Mit dem Tanker, ja, okay. Ja, das war halt auch so eine. Ja, ich bin ja gewöhnt, eigentlich segeln auf einem See und mit einem kleinen Boot. Und da kommen solche Bedrohungslagen, dass ein riesiger Tanker da auf einen zukommt, eigentlich nicht so vor. Wir waren in der Ostsee und wir mussten gelegentlich Schifffahrtsstraßen auch queren. Da gibt es Vorschriften, wie man das macht, und das haben wir auch beachtet. Aber trotzdem, man fährt ungefähr so in der Geschwindigkeit eines Fahrrads, so ungefähr mit so einem Segelboot. Und so ein Tanker fährt mit einer Geschwindigkeit von einem Laster auf der Autobahn. Also wenn der in die Nähe kommt, das ist wirklich sehr angsteinflößend. Die haben ja rechts und links Lichter und auch in der Mitte. Und da kann man schon erkennen, ob das eine Kurve fährt. Und das müsste sich dann auf dem Navigationsgerät auch abzeichnen, dass der eine Kurve fährt. Und wir haben das genau beobachtet und Jonas und ich wirklich gemeinsam hochkonzentriert auf den Tanker geguckt, auf uns geguckt, auf das Navigationsgerät geguckt, Position angeguckt, Lichter angesehen. Dann haben wir uns wirklich beide angeguckt und haben uns gedacht, okay, wir kriegen die Kurve, was eigentlich bedeutet, der kriegt die Kurve, weil wir bewegen uns praktisch ja nicht vom Fleck. Aber da waren wir beide so richtig erleichtert, das geht sich aus. Am Abend danach war das natürlich eine Sache mehr, die wir wirklich gemeinsam gemeistert haben.
Oh, Wendemanöver heißt ihr Buch, aber Wendemanöver, ja. Dieser Tanker können ganz schön einem die Luft dann tatsächlich rauben, liebe Franziska Kraft. Sie haben ihren Sohn mit auf ein Boot genommen und da ist klar, anders als in der Großstadt kann dort ein junger, süchtiger Teenager weder klauen noch dealen noch selbst Drogen konsumieren. Aber sie waren ja auch mit ihren beiden jüngeren Kindern, auch Jungs, mit dem Opa, mit Angehörigen, mit ihrem Lebensgefährten, der Freundin von Jonas auf dem Boot. Und wie die alle diese Verantwortung gemeistert haben und ob sie daran gewachsen sind, das klären wir gleich. Wendemanöver heißt das Buch von Franziska Kraft und sie hat sich ihren Sohn, den 16-jährigen Jonas, geschnappt und hat gesagt, okay, das, was ich da sehe als Mama, ist keine gute Lebenssituation für meinen Jungen, der vom Dorf in die Großstadt zum Papa gezogen ist und dort eben angefangen hat zu dealen, die Schule zu schwänzen und mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Letzter Versuch war eben, oder eines der letzten Versuche, 2 Monate an Bord der Kaimana, weil sie gerne segeln. Und jetzt waren sie ja nicht alleine mit an Bord. Wer war denn über diese 2 Monate immer mal wieder mit? Ein Passagier, der auch Jonas kannte.
Also es waren eigentlich Freunde von mir dabei, mein damaliger Lebensgefährte war dabei, zeitenweise dann Jonas' Brüder, also meine anderen beiden Jungs, mein Vater, Jonas' Freundin, immer mal wieder verschiedene Leute und auch Kinder natürlich. Wir hatten es eigentlich hauptsächlich lustig. Es waren viele Sachen natürlich, wo jeder ein bisschen Augen zudrücken muss. Also es gibt wenig Platz, vor allem als wir dann mit den ganzen Kindern durch die Kanäle in Holland gefahren sind. Da lag überall Zeug rum. Fidget Spinner, Socken, Essen, Seile, Schwimmwesten, nichts. Also man kann auch schlecht aufräumen, wenn man irgendwie zu siebt auf einem, wenn jeder so ungefähr 1,5 Quadratmeter zur Verfügung hat. Aber trotzdem, also da muss man schon auch Abstriche machen,
okay, wie das diese alles so zu sein gehen hat. Ja, auf dem Boot, aber eben auch in einer normalen Drei-Zimmer-Wohnung.
Ja,
aber wie sind denn all diese Menschen, die Jonas ja eben auch kannten, als er noch musiziert hat, als er noch sportlich war, als er noch in den Bergen gewohnt hat, die ihn auch alle 3 Jahre nicht erlebt haben. Wie sind die ihm denn begegnet und umgekehrt?
Also teilweise Freunde von mir, die kannten Jonas ja auch gar nicht. Die sind ganz offen auf ihn zugegangen und er hat, glaube ich, das auch sehr gut gefunden, dass man eben normal, er hatte ja davor immer mit irgendwelchen Gangs zu tun oder mit, wo man cool sein muss oder mit Therapeuten, wo man am besten nicht die Wahrheit sagt anscheinend. Dass jemand so offen und unbedarft auf ihn zugeht und einfach sagt, hier, pass auf, wir machen das und das, kommst du mit? Fahrradausflug auf irgendeiner Insel oder so in Dänemark. Das hat er auch gar nicht so erwartet und das hat ihm gut getan. Seine Brüder natürlich und auch mein Vater, die kannten ihn und die haben sich auch tierisch gefreut, ihn wiederzusehen. Er war ja praktisch drei Jahre nicht zu Hause. Man hat ihn nicht gesehen, man konnte nichts mit ihm machen. Und jetzt wieder als Brüder zusammen am Strand eine Sandburg bauen oder auch einfach nur rumzurennen oder sich so ein bisschen zu knuffen, in den Arm zu nehmen. Oder
das, was Geschwister mal, eben machen, ne? Auch mal zu streiten, so zu machen, raufen.
Ja, oder sich gegenseitig spielen. Irgendwie so ein Tellerbrot schnell wegschnappen und so Zeug. Das hat ihm uns allen eigentlich gut getan, dass der Alltag wieder zurück war. Also es war jetzt Drogen oder Drogendealen oder Entzug war überhaupt nie Thema, sondern es war eigentlich immer das der Alltag natürlich und was machen wir heute?
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, liebe Frau Kraft, dann ist ja die Ängste, die Sie am Anfang der Sendung formuliert hatten, das, was ja viele Ihnen gesagt haben, also gucken, ob der keine Messer mit an Bord nimmt, die Luft aus dem Beiboot lassen, immer ankern, lass ihn nicht an Land, mach bloß keinen Landgang und keinen Strandspaziergang, lass ihn nicht in eine Stadt. Das hat sich doch dann nicht bewahrheitet. Ist das jetzt eine Ausnahme? Fällt das unter Glück gehabt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich bin keine Therapeutin und ich bin auch keine Sozialarbeiterin. Ich bin weder eine Entzugsanstalt noch eine Klinik, noch bin ich vor allem Knast, sondern ich bin eben Mama und da läuft das ganz anders. Und wenn ich jemanden habe, den ich überwachen muss oder den ich irgendwie therapieren muss, dann ist es ganz was anderes, als wenn ich jemanden habe, der einfach mein Kind ist.
Also und diese Liebe und dieses Vertrauen kann dann nur eine Mutter dann geben oder können nur Eltern geben in ihren Augen?
Also das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das können andere Leute bestimmt auch geben. Aber es ist einfach ein ganz anderer Ansatz, wenn ich sage, pass auf, du musst hier sein und ich überwache dich 24/7. Oder es ist schön, dass du da bist. Es wäre schön, wenn wir diese Sachen zusammen machen. Und ich hoffe, dass du nicht abhaust. Und ich hoffe, dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Und letztlich, es ging ja bei mir auch gar nicht anders. Ich kann ihn auch gar nicht überwachen. Aber es diesen Vertrauensvorschuss habe ich ihm schon gegeben, auch geben müssen. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. Deswegen hat er, glaube ich, auch so reagiert und ist immer mehr aufgetaut und ist immer mehr aufgeblüht auch, weil er eben nicht überwacht wurde. Weil er gemerkt hat, Mensch, ich könnte weg, ich könnte hier alles Mögliche zerstören, ich könnte, aber ich mach's nicht. Hm. Weil eigentlich möchte ich es gar nicht.
Und trotzdem muss man ja nochmal sagen, wenn dann der letzte Stopp Amsterdam ist, ist es ja schon fast echt ein bisschen zynisch mit jemandem, der Drogen nimmt und kifft. Ja, sorry, aber dein letzter Stopp heißt ja ein Kapitel Amsterdam. Da müssen wir gleich mal klären, Sie da einen Landgang geplant haben oder nicht. Also, wir klären das gleich. Gerne. Liebe Franziska Kraft, heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Und natürlich kann man das Gespräch wie immer, wie jeden Sonntag, auch dieses über unseren Podcast am frühen Nachmittag dann wieder abhören, wenn man es aus welchen Gründen auch immer, mir fallen keine ein, aber verpasst haben sollte. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich liebe euch auch. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast Franziska Kraft ist mit einem drogenabhängigen, kleinkriminellen Teenager, der vielleicht bald eine Haftstrafe aufgebrummt kriegt, 2 Monate auf einem Segelschiff unterwegs. Und dieser Junge ist ihr ältester Sohn und heißt Jonas. Wie sind Sie, Frau Kraft, mit dieser Situation umgegangen?
Als Mama in der Situation ist man immer so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Also immer spitze Ohren und nie ganz tief schlafen. Ich glaube, das ist normal, weil man auch nie weiß, was ist. Und ich glaube, ich bin auch die Einzige, die da wirklich realisiert hat in dem Moment, das ist die letzte Chance. Also dann können wir die Haftstrafe nicht mehr abwenden.
Haben Sie sein Gepäck, seine Jacke vorher durchfilzt?
Ja, klar, habe ich. Da habe ich jetzt nichts in dem Sinn gefunden, aber ich hätte, glaube ich, nicht gut schlafen können, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir auf dem Schiff nichts haben. Also das habe ich natürlich gemacht, habe ich auch heimlich
Zigaretten
gemacht.
Waren, glaube ich, erlaubt.
Ja, ne? Zigaretten waren erlaubt, da habe ich auch relativ lang damit geknackt, aber es hat geheißen, naja, kannst du nicht gerade alles nehmen. Also die Zigaretten sind ja noch das kleinste Übel, dann habe ich gesagt, gut. Aber das war auch interessant, am Anfang ganz viele, dann irgendwie keine Zeit mehr, dann habe ich es ein bisschen weiter unten hingeräumt, wo er es nicht jeden Tag sieht. Und dann hat er irgendwann nur noch alle 2 Tage gefragt, dann irgendwie plötzlich eine ganze Woche lang gar nichts mehr, weil er es einfach vergessen hat.
Vor den 2 Monaten auf See waren ja eben seine 3 Jahre der Kriminalität, des Drogenkonsums.
Genau.
Und dann nach diesen 2 Monaten auf dem Wasser, letzte Station Amsterdam. Ist da Ihr Puls wieder in höhere Alarmbereitschaft gekommen beim Landgang?
Absolut. Also es war ja natürlich so, dass diese Route eigentlich schon vorher, lange vorher, auch ein Jahr vorher, so in groben Zügen geplant war, wo ich auch noch nicht wusste, dass er mitkommt, weil die Idee ist, dass das Schiff von der Ostsee eigentlich langfristig nach Kroatien zu segeln und der Winterparkplatz sozusagen war in der Nähe von Amsterdam, das war schon vorher klar. Also wir mussten dahin. Ich dachte halt, wenn jetzt alles schief geht, dann muss Jonas sozusagen ein bisschen vorher aussteigen. Also wie Sie richtig sagen, ist nicht so das erste Ziel, mit einem, der mit Drogen zu tun hat, mal lustig nach Amsterdam zu fahren und dann mitten
weil
in der Stadt.
Weil eben leicht zugänglich in den Coffeeshops, ne?
Genau. Und auch irgendwie da überall in den Straßen gekifft wird. Also das riecht man ja auch so. Nee, es war eigentlich so, dass wir vorher ja auch mal einen Zwischenstopp in Kopenhagen hatten. Und da hatte ein Bekannter von mir, der auch mit auf dem Schiff war, gesagt, hey, hier gibt's so ein Stadtviertel, Christiania, das müssen wir uns angucken. Das ist ganz bekannt. Das ist so wie Klein Amsterdam. Und ich so, oh Gott, das wusste ich gar nicht. Hilfe, ist das hier?
Die Alarmantennen gehen sofort an.
Ja, und dann haben wir aber überhaupt nicht lang rumgefackelt. Alle, die da gerade am Schiff waren, haben gesagt, okay, wir machen zuerst dieses kunsthistorische Museum oder was die da haben. Da gehen wir alle. Und wenn wir danach noch Lust haben, dann gucken wir uns das an. Jonas mit. Und danach sind wir alle zusammen wie eine große Gruppe Freunde durch dieses Christiania-Viertel geschlendert. Und die haben da tatsächlich uns angeboten irgendwie. Und dann hat der Freund von mir eigentlich zu Jonas gesagt, ja, Jonas, das geht halt jetzt nicht, ne? Also kaufen können wir nichts. Ich dachte so zuerst, oh Gott, ich bin froh, dass ich nicht alleine hier bin. Ich hätte einen riesen Bogen darum gemacht. Aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist Angriff nach vorne die richtige Sache, weil er kommt sowieso dran, wenn er will. Der einzige Trick bei diesen Drogensachen ist, dass man Nein sagt und dass man sagt, ich will nicht, dass man nicht kann. Das ist eine Illusion von mir und wahrscheinlich von einigen Eltern, dass man sie wirklich davor abschirmen kann und dass sie damit überhaupt nie in Berührung kommen.
Und dann ist es
das
auch ist egal, Illusion. Ob man auf dem Land wohnt, in der Kleinstadt
völlig,
oder in der Großstadt,
völlig.
Ihrer Meinung
ja,
nach.
Ja, wenn man will und sucht, kriegt man. Leider.
Wenn wir sagen Endstation Amsterdam, dort mussten sie das Boot abgeben.
Genau.
Das heißt ja auch zurückkommen in den Alltag für alle, auch für
genau.
Jonas.
Ja, wir waren dann letztlich also erstmal durch diese holländischen Kanäle. Das war super entspannt nach den ganzen Abenteuern am großen Meer. Und dann war Amsterdam so richtig für alle eigentlich die Belohnung. Ich hatte schon ein bisschen zittrig, weil wir waren mitten in der Stadt und jeder konnte ja eigentlich kommen und gehen, mehr oder weniger, wie er wollte. Und ich dachte ja, mal gucken. Also wenn es nicht gut geht, dann muss ich halt irgendwie die Notbremse ziehen. Wir fahren sofort weiter, auch in nachts. Aber es war richtige Urlaubsstimmung. Und wir waren ja auch dann schon ein bisschen zusammengewachsen. Wir haben viel erlebt. Und das war so ein bisschen die Belohnung. Wohnung für alle. Es war ein bisschen Alltag und Normalität zurück, genau, wie Sie sagen. Dann natürlich wusste ich, der Sommer ist zu Ende, die anderen müssen wieder zur Schule und eigentlich muss ja Jonas jetzt auch in irgendeine Folgeeinrichtung und dann wusste ich, jetzt ist zu Ende, also jetzt müssen wir gucken. Das hat niemand so richtig jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, außer ich ein bisschen, aber es war eigentlich klar, der Lauf der Dinge ist, irgendwann sind die Ferien zu Ende.
Und wenn Sie jetzt sagen, Frau Kraft, ein Platz, was heißt das? Ein Platz wo?
Im schlechtesten Fall im Jugendstrafvollzug, aber im besseren Fall in einer therapeutischen Einrichtung, die sich mit Jugendlichen beschäftigt, die mit Drogen zu tun haben, die den medizinischen Entzug aber schon gemacht haben, die dann eigentlich eine psychologische Betreuung kriegen und sich entweder eine Ausbildung machen, eine Lehre machen oder irgendwie einen Platz zurück im Leben finden, so im Alltag. Wie eine WG muss man sich das vorstellen, vielleicht mit mehreren und mit auch Psychologen, mit Betreuern.
Also das wäre etwas gewesen, was Sie sich auch hätten vorstellen können für Jonas.
Naja, begrenzt.
Oder merke ich da so ein leichtes Zögern?
Letztlich ist das natürlich das Problem, dass sie immer wieder mit solchen Gleichgesinnten zusammen sind. Und ich glaube, einen richtigen Alltag unter normalen Leuten kann man ganz schwer lernen, wenn man immer mit anderen Jugendlichen sind, die gleichen Probleme haben. Mhm. Das ist in einer Familie ein bisschen was anderes. Und ich fand das jetzt nicht gut, sowas, dass er dahin müsste. Ich glaube, keine Mama findet das gut, wenn ihr Sohn dahin muss. Aber es ist natürlich das wesentlich bessere Sache als in Haft.
Dann klären wir gleich, liebe Frau Kraft, wo Jonas heute lebt, wie es ihm geht und was geblieben ist von diesem Segelturn. Denn Sie sind ja grundsätzlich auch der Meinung, Jugendgerichte und Jugendamtsmühlen mahlen einfach zu langsam eben für viele Kinder in diesem Land. Und vielleicht haben Sie da noch eine Anmerkung aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrung, mit der dann vielleicht Jugendämter, wenn die uns heute zuhören, dann ganz gut arbeiten können. Okay, gleich mehr mit Ihnen, liebe Frau Kraft.
Gerne.
Wendemanöver heißt das Buch von unserem heutigen Gast hier beim HR3 Sonntagstalk. Franziska Kraft hat zusammen mit Katharina Gerhardt ein Buch geschrieben über ihren Sohn Jonas, der abgerutscht ist in den Drogensumpf. Und eine Mutter hat gesagt, ich setze Segel, das ist vielleicht seine letzte Chance. Ich nehme ihn mit Freunden, mit Familie, mit dem Opa auf einen Segeltörn. Ganz schönes Abenteuer. Das war nach 2 Monaten zu Ende. Und wenn eine Seereise ein Ende hat, dann fängt ja auch ein bisschen der Alltag wieder an. Was macht Jonas heute?
Zum guten Glück wurde seine Strafe in eine Bewährungsstrafe umgewandelt und er ist dann ein ganzes Jahr lang wieder in eine Schule gegangen, zu Hause gewohnt bei uns. Er ist im Moment dran, er lebt mit seiner Freundin. Jetzt, er ist ausgezogen. Heute, das ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre her. Es geht ihm gut. Er hat immer noch mit seinem ADHS zu kämpfen. Und natürlich ist eine Ausbildung nicht in 5 Minuten zu machen, wenn man jetzt 3 Jahre raus ist aus dem Business. Mit Lernen und mit Hingehen und so weiter.
Sich konzentrieren, aufstehen. Alltag leben. Genau. Und die Routine des Alltags, die wir alle kennen. Dafür braucht man Geduld.
Er gibt sich Mühe und ich muss sagen, heute ist es also Unterschied zu 100 zu 1. Damals, ich glaube, er hat Ziele, er hat eine doch auch Perspektive. Es läuft nicht immer gut, wir streiten auch manchmal, aber wir sind immer in Kontakt und wir reden ganz viel, wir sehen uns oft. Es geht ihm gut und es geht uns eigentlich allen gut damit. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, es hat sich gelohnt.
Was bleibt von diesem Segeltörn?
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Startschuss für uns alle zu sehen, okay, wenn es sehr, sehr schlecht aussieht, heißt noch lange nicht, dass es keinen Weg gibt. Wir haben da ein Fotoalbum, was wir immer mal wieder rausziehen und wo ich mir eigentlich jedes Mal denke, wir haben das tatsächlich gemacht. Es ist tatsächlich passiert. Und ich glaube, das trifft auch das Wort Wendemanöver ganz gut. Wenn etwas, eine Situation, ob das jetzt mit Drogen ist oder mit irgendwas anderem, sehr, sehr schlecht und sehr ausweglos aussieht, soll man, glaube ich, würde ich jetzt dafür halten, nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, okay, das geht nicht, sondern es gibt einen Weg. Und den finden und den mit langem Atmen, mit viel Liebe, wie Sie sagen, einfach verfolgen und nie aufgeben. Und Sie haben vorhin gefragt, was würden Sie anderen Familien sagen? Ich bin Mama, ich weiß auch nicht, aber ich würde meinen Kommunikation offen halten. Immer offene Ohren haben und da sein. Nicht aufgeben.
Das wäre Ihr Rat an Eltern, weil uns hören ja viele zu. Viele, die eben auch Teenager-Kinder haben. Und das ist ja eben so die Sorge von vielen Eltern, dass man denkt, die Kinder rutschen ab in eine Szene, die ich nicht mehr greifen kann, wo ich keinen Zugriff mehr habe und das Kind entgleitet mir. Also das wäre eben auch Ihr Tipp an all die Eltern?
Versuchen, von Drogen jemanden zu bewahren, ist ganz schwierig. Der Schlüssel liegt dazu, sie stark zu machen, die Kinder für ihre eigenen Entscheidungen, für ihren eigenen Weg und ist einfach auch da zu sein als Stütze. Und nicht sagen, entweder du gehst den Weg, den ich dir zeige, oder du kannst überhaupt ganz alleine sein.
Und ihnen nicht alle Entscheidungen auch abzunehmen, ja. Das kann natürlich eben auch heißen, dass es scheitert. Ich würde ganz gerne noch kurz ein Thema ansprechen, kurz und knackig. Sie haben nochmal auch in dem Buch angesprochen, Jugendgerichte und Jugendämter, die sind ja in so einem Fall auch eben der Ansprechpartner, wenn etwas nicht auf einer geraden Bahn läuft. Und da ist Ihr Eindruck, die malen zu langsam. Nun wissen die Mühlen dieser Ämter. Nun wissen wir ja, es gibt überall Personalmangel, es ist immer eine Frage der Kosten der Städte.
Ja, genau.
Was ist dort nochmal der Punkt, den Sie vielleicht ganz gerne anmerken möchten?
Ich meine, ich möchte denen wirklich keinen Vorwurf machen, weil die geben sich große Mühe. Die sind auch nicht Sozialarbeiter oder Richter geworden, weil sie das nicht gerne machen oder weil ihnen die Jugendlichen nicht wichtig wären. Bloß sind ihnen vielfach, glaube ich, auch die Hände gebunden und dass sie immer in ihrer Box denken, okay, hier ist wieder ein Fall, hier ist wieder eine Akte, das und das und das, okay, damit machen wir das und das. Das funktioniert halt in vielen Fällen nicht. Und ich glaube, diese vorgefertigten Bahnen, die sowas läuft, wenn man da mal eingestiegen ist mit so einer, sage ich mal, Drogenkarriere im frühen Teenageralter, das ist ein Grund, dass da die Statistik so schlecht ist, dass da fast keiner mehr aussteigt. Und ich glaube, da müsste man grundsätzlich überdenken, da mache ich jetzt wirklich keinem Amt oder so einen Vorwurf, sondern da muss sich die Gesellschaft überlegen, was ist die Perspektive für die Jugendlichen von heute, welchen Lebenswirklichkeiten sind die ausgesetzt. Und da sehe ich halt auch schon ganz viele Probleme, die betreffen wirklich nicht nur Ämter. Man hat eigentlich alles, aber man Langeweile, einfach so aus Spaß irgendwelchen Blödsinn machen, irgendwelche Sachen kaputt machen oder Mutproben oder viele hängen einfach rum. Es ist viel schwieriger heutzutage Kind zu sein oder Jugendlicher zu sein als noch früher. Und ich glaube, ein Auffangnetz zu bauen und als Gesellschaft und den Jugendlichen wirklich einen Platz auch zuzugestehen und sie stark zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen. Das ist die Aufgabe von der ganzen Gesellschaft, nicht nur vom Jugendamt und auch nicht nur von den Eltern. Da muss jeder seinen Teil beitragen und ich glaube, dass die auch ganz gut, ganz viel miteinander reden sollen. Also wo sie das tun, funktioniert das ja auch gut.
Also Verantwortung übernehmen, in Kommunikation bleiben. Genau. Das sagt eben eine Mutter, hinschauen, die es eben selbst erfahren hat, die aber eben auch als alleinerziehende Mutter nicht weggeschaut hat, sondern Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat und sich bei Jugendämtern den Mund fusselig geredet hat, damit es heißt, komm, wir können diesen Sommer auf dem Boot verbringen und wir schaffen das eben. Wir wachsen als Familie wieder zusammen. Wir bauen wieder dieses Netz, dass wir uns aufeinander verlassen können. Liebe Franziska Kraft, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Reise zum Thema Wendemanöver, dass Sie uns Ihre Welt geöffnet haben. Das ist ja auch nicht so einfach. Und von daher ein herzliches Dankeschön und schönen Sonntag noch.
Absolut. Vielen Dank.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.